ARD.
Die Epstein-Akten sind jetzt öffentlich, warum es immer noch so viele Fragen gibt.
Geht doch, warum der Neubau einer Brücke in Nordrhein-Westfalen so schnell geklappt hat.
Und war früher mehr Schnee, wie wahrscheinlich weiße Weihnachten heute noch sind.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Und einen wunderbaren guten Morgen rein in die Weihnachtswoche. Oder falls ihr schon Urlaub habt, Mahlzeit. Das sagen Uli Spinnrad und Magdalena Bienert an diesem 22. Dezember.
Genau, schönen guten Morgen auch von mir. Wir sind heute und morgen für euch am Start, bevor wir dann in eine kurze Winterpause gehen.
Genau. Und wir reden erstmal über ein Thema, an dem kommt man heute nicht vorbei. Am Wochenende hat das US-Justizministerium online die sogenannten Epstein-Akten veröffentlicht. Und wir erinnern uns, Jeffrey Epstein war ein amerikanischer Investmentbanker mit sehr guten Kontakten zu Politik und Prominenten. Und er ist 2019 angeklagt worden und auch als Sexualstraftäter verurteilt worden und hat sich im Gefängnis das Leben genommen.
Und in diesen Akten geht es um einen der größten Fälle von organisiertem sexuellen Missbrauch von Minderjährigen. Es geht um ein regelrechtes Netzwerk. Und am Wochenende war der Moment, auf den viele Menschen sehr lange gewartet haben. Auch Marina, sie sagt, sie sei auch ein Opfer von Jeffrey Epstein und sie ist so gar nicht zufrieden mit dem bisherigen Verlauf und den Veröffentlichungen.
Schützen wir die Opfer oder schützen wir diese elitären Männer, deren Namen in die Öffentlichkeit müssen? Die Menschen müssen wissen, dass es sich dabei um Täter handelt. Die müssen vor Gericht.
Und das, was Marina anspricht, ist der Wunsch von ganz vielen Menschen, aufdecken, wer alles zu diesem Netzwerk gehört hat, damit eben gegen die ermittelt werden kann und wenn sie schuldig sind, damit sie auch verurteilt werden können. Aber lasst uns mal sortieren. Was genau sind die Epstein-Files, beziehungsweise jetzt, wo sie veröffentlicht worden sind, was steht drin?
Tja, zu 100% wissen wir das nicht. Diese Akten, das sind Tausende, die wurden nämlich bisher nicht vollständig veröffentlicht, sondern nur Teile davon. Und dann kommt auch noch hinzu, dass eine ganze Menge geschwärzt worden ist. Ganze Seiten sind dadurch einfach gar nicht lesbar. Also da sind Namen zum Beispiel geschwärzt worden oder auch Gesichter auf Bildern.
Der offizielle Grund lautet, man will die Opfer schützen. Was das Justizministerium aber auch sagt, es könnte noch laufende Ermittlungen gefährden oder auch die nationale Sicherheit, wenn diese Passagen an die Öffentlichkeit kommen würden. Die Epstein-Akten sind ja schon seit Jahren Thema und die waren es auch im letzten Wahlkampf. Und ein Grund, warum so viele Menschen diese Veröffentlichung wollen, sind vor allem die anderen Promis, die auch in diesen Fall verstrickt sein sollen.
Tja, da steht besonders im Fokus Donald Trump. Der war ein enger Freund von Epstein. Aber nicht nur Trump, hier geht es zum Beispiel auch um Prince Andrew oder Bill Clinton, den ehemaligen Präsidenten. Das sind alles Menschen, die in der einen oder anderen Form in diesen Akten auftauchen. Es ist also ein riesiges Politikum und deswegen ist die große Frage, hat jetzt diese Veröffentlichung von einem Teil der Akten irgendwas Neues ergeben?
Tja, jein. Also Donald Trump taucht auf jeden Fall weniger auf in den Akten, als viele dachten. Viele hatten gehofft, dass man jetzt mal mehr Klarheit hat, wie eng Epstein und Trump wirklich waren und was der Präsident vielleicht auch wusste und verschwiegen hat oder ob er auch in den ganzen Missbrauchsskandal direkt verwickelt war, was Trump bestreitet.
Also weniger Trump, dafür sehr viel Bill Clinton. Der ehemalige Präsident, der taucht sehr oft auf Fotos auf, zum Beispiel in einem Whirlpool zusammen mit einer anderen Person, deren Gesicht aber unkenntlich gemacht worden ist. Aber hier, und das ist auch ein Problem bei ganz vielen Fotos oder Dokumenten, der Kontext fehlt komplett. Es ist also überhaupt nicht klar. Es gibt keinen Hinweis darauf, ob diese Fotos, diese Daten irgendwas mit den Sexualstraftaten von Epstein zu tun haben oder einen völlig anderen Zusammenhang haben.
Was genau die Ermittler aus solchen Aufnahmen schließen, das wird halt nicht erklärt. Und man fragt sich natürlich auch, ob Donald Trump oder die Republikaner da in irgendeiner Form eingegriffen haben oder es irgendwie auch gelenkt haben, was geschwärzt wurde und was nicht.
Ja, und ein Sprecher vom ehemaligen demokratischen Präsidenten Bill Clinton, der hat die Veröffentlichung der Fotos als Ablenkungsmanöver vom Weißen Haus kritisiert. Er hat gesagt, dass Clinton den Kontakt zu Epstein abgebrochen hat, bevor dessen Verbrechen bekannt geworden sind.
Und Kritik kommt auch von der Demokratischen Partei. Sie spricht von Vertuschung und sagt, dass Stunden nach der Veröffentlichung schon einige Fotos aus den Dateien verschwunden seien. Unter anderem eins, das Trump und seine Frau Melania zeigen soll. Deutsche Medien haben auch Datensätze überprüft und festgestellt, dass eine neuere Version vom Samstag weniger Fotos umfasst als eine Version vom Freitagnachmittag.
Ja, aber dieses spezielle Foto von Trump und seiner Frau soll wieder da sein, sagt das Justizministerium. Also ihr merkt schon, es geht da hin und her. Und die Frage bleibt ja, ob uns diese Veröffentlichung der Wahrheit ein Stück näher bringt. Wir haben es eben schon mal gesagt, jein. Zumindest wurden die Akten jetzt überhaupt mal einsehbar gemacht. Mhm. Dass das passiert, stand schon sehr lange auf der Kippe, weil eben Präsident Trump und führende Republikaner die Freigabe dieser Akten sehr lange blockiert haben.
Ja, der Druck ist aber immer größer geworden und am Ende hat der US-Kongress dann die Freigabe der Akten im November per Gesetz beschlossen. Und in diesem Gesetz steht ja auch drin, dass das Justizministerium Zusammenhänge und Kontext liefern muss für diese ganzen Dokumente und Fotos. Und das ist ja bislang nicht passiert. Also ich schätze mal, das wird uns auch noch nächstes Jahr ganz sicher weiter beschäftigen.
Ganz sicher.
Unsere Kurznachrichten.
Am Wochenende haben russische und ukrainische Verhandler mit Vertretern der USA und Europa wieder über einen möglichen Frieden in der Ukraine gesprochen. Alle Seiten haben danach gesagt, dass es konstruktive Gespräche waren. Mehr Infos, zum Beispiel über genaue Ergebnisse, gab es aber nicht. Die russischen und ukrainischen Verhandlungsteams wollen über diese Gespräche jetzt mit ihren Präsidenten Putin und Zelensky sprechen.
Die Bundesregierung will neue Regeln für Internetanbieter. Justizministerin Hubig plant, dass die Firmen IP-Adressen von Nutzern in Zukunft 3 Monate lang speichern müssen. Dadurch sollen Polizei und Ermittler mehr Straftaten im Internet aufklären können. Zum Beispiel Hasskommentare, Kinderpornografie und Online-Betrug.
Viele von euch kennen ja die bunten Wagen, die bei den Karnevalszügen mitfahren. Damit wird ja auch über aktuelle Themen oder Politiker Satire gemacht, sich lustig gemacht. Und im Düsseldorfer Karneval gestaltet der Künstler Jacques Tilly die Wagen. Und der hat jetzt ein Strafverfahren am Hals, und zwar von Russland. Heiligabend soll der Prozess stattfinden. Tilly soll mit seinen Putin-kritischen Karnevalswagen die russische Armee verunglimpft haben. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft in Russland. Hier in Deutschland hat das keine Folgen für Tilly. Er sollte dann eben nur nicht mehr nach Russland einreisen, wenn er verurteilt wird.
Die Biathletin Franziska Preuß ist gestern Sportlerin des Jahres geworden. Sie hat in der vergangenen Saison den Gesamtweltcup gewonnen und Zehnkämpfer Leo Neugebauer ist Sportler des Jahres. Er ist Weltmeister geworden. Und die beste Mannschaft ist die deutsche Männer-Basketball-Nationalmannschaft geworden. Sie hat in diesem Jahr die Europameisterschaft gewonnen.
Magda, das Wort Rame de Tal, das war dir vor dieser Recherche, schätze ich, nicht so geläufig, oder?
Ich musste einfach an eine Suppe denken. Aber nee, ja.
Was?
Jetzt weiß ich, Rame de Tal ist ein Fluss.
Ja, beziehungsweise ein Bach, genau. Und darüber führt eine Brücke. Also hier in Nordrhein-Westfalen kennt, glaube ich, inzwischen jeder die sogenannte Rame de Tal-Brücke. Die ist in Lüdenscheid. Und ja, das ist und war in den letzten Jahren hier in den Nachrichten das große Thema.
3, 2, 1, Zündung!
Ja, so klang das im Mai 2023, als die Rame de Tal-Brücke gesprengt worden ist. Sie war nämlich eine der vielen tausend Brücken in Deutschland, die kaputt war. Inzwischen ist sie neu gebaut und heute wird sie eröffnet. Aber die Frage ist ja, warum sprechen wir über eine Brücke im Sauerland? Weil sie erstens eine wichtige Verkehrsader ist und weil sie auch zeigt, dass so ein Brückenneubau auch ganz schnell gehen kann, wenn die Politik das nämlich will.
Ja, das macht Hoffnung. Aber wir gucken noch mal kurz zurück. Dass diese Brücke kaputt ist, das weiß man eigentlich schon seit 2010 oder kaputt war. Erst waren Reparaturen geplant, dann ein Neubau und dann ist lange nichts passiert bis 2021. Da hat man nämlich festgestellt, dass diese Brücke kaputter ist als gedacht und man hat sie von jetzt auf gleich gesperrt und damit wurde die sogenannte Sauerlandlinie gekappt. Also die Autobahn 45, die von Dortmund bis nach Aschaffenburg geht. Also von Nordrhein-Westfalen über Hessen bis nach Bayern.
Und das hat bedeutet, statt über die Brücke sind jetzt 4 Jahre lang jeden Tag ungefähr 60.000 Autos und Lkw durch Lüdenscheid gefahren. Die Stadt liegt nämlich direkt an der Brücke.
Wenn ich zum Beispiel arbeiten gehe, da habe ich zurzeit mehr Ruhe, als wenn ich hier bin. Man steht morgens auf und das macht schon aggressiv, weil man schon über Nacht die ganzen LKWs immer gehört hat. Diese Luftdruckbremsen und was das noch alles ist. Angenommen, man bekommt jetzt irgendwie einen Herzinfarkt oder sonst irgendwas. Da möchte ich den hier nicht bekommen, weil hier kommt zurzeit kaum ein Rettungsfahrzeug hin.
Also in der Stadt war es viel zu eng, es gab immer Staus und auch enormen Zeitverlust, natürlich auch für die Lkw mit ihren ganzen Waren an Bord. Wirtschaftlich hat das zu einem Schaden von ungefähr 1,5 Milliarden Euro geführt, das sagen Experten. Also durch den Zeitverlust und natürlich auch durch mehr Spritverbrauch wegen des Umwegs.
Und jetzt haben wir eben schon gesagt, dass die Rame de Tal-Brücke im Rekordtempo gesprengt und neu gebaut worden ist. 4 Jahre hat das Ganze nämlich nur gedauert, statt der geplanten 5. Und heute ist die feierliche Eröffnung. Und da kommen dann auch der Verkehrsminister und der Bundeskanzler persönlich vorbei und wollen diesen, ja, superschnellen Brückenbau feiern.
Ja, es gab auch schnellere Genehmigungsverfahren als üblicherweise in diesem Fall. Und die Baufirmen haben Bonuszahlungen für schnelles Arbeiten bekommen. Und das war vielleicht auch ein bisschen Glück, muss man dazu sagen, es gab in diesem Fall keine Klagen durch Anwohner oder Umweltschützer. Weil Klagen verzögern Bauprojekte nämlich auch oft in Deutschland, weil Gerichte erstmal prüfen müssen, ob da was dran ist. Aber genau das ist eben auch die schlechte Nachricht für alle anderen maroden Brücken in Deutschland. Da wird es, das wissen wir, nicht so schnell gehen wie hier im Sauerland.
Ja, das ist schade. Ich hatte nämlich schon für unsere AWUS-Brücke hier in Berlin gehofft, am Dreieck Funkturm, dass auch jeden Tag Stop and Go, seit die gesperrt ist. Also das Problem ist ja auch, dass es noch nicht mal genaue Zahlen gibt, wie viele Brücken in Deutschland eigentlich wirklich marode sind, weil die Brücken mal in die Zuständigkeit der Kommunen, mal der Länder fallen oder ja auch in der Zuständigkeit des Bundes liegen. Allein auf den Autobahnen und Bundesstraßen sind es aber etwa 7.000, die in den kommenden Jahren saniert werden müssten.
Nein, ich muss Sie enttäuschen, in Berlin wird es wahrscheinlich nicht so gehen. Die Rahmedetalbrücke war quasi so eine Art Vorzeigeprojekt. Mhm. Da haben sich eben alle drauf gestürzt. Auch Volker Wissing, der Verkehrsminister in der Ampelregierung noch, der war seinerzeit auch schon mal vor Ort und hat das Ganze zur Chefsache erklärt. Und sein Nachfolger Patrick Schnieder eben auch, wie wir eben gehört haben. Und der hat auch gesagt, Rahmede ist eine Ausnahmesituation. Grundsätzlich sind Bauzeiten nicht beliebig verkürzbar.
Schade eigentlich.
So, das ist Schnee. Oh, ich krieg da Gänsehaut. Ich mag das Geräusch ehrlicherweise gar nicht.
Nee, also ich mag es gerne. Aber jetzt war es hier ein bisschen sehr intensiv gerade.
Nee, ich kann es nicht gut hören.
Aber ja, weiße Weihnachten, oder? Das assoziiere ich sofort damit. Und das ist ja eigentlich was wir uns alle wünschen. Schnee zu Weihnachten.
Ja, hätte ich auch gerne. So ist es ja auch immer noch überall dargestellt. Ne? Also in Weihnachtsfilmen, Tatsächlich Liebe oder auch in Kinderbüchern, Michael aus Lönneberger. Es ist immer überall Schnee an Weihnachten. Es ist immer überall weiß.
Ach, aber die Realität ist, ich guck mal kurz raus, na, ist ein bisschen anders, irgendwie 6-7 Grad. Also früher war nicht nur mehr Lametta, sondern wirklich auch mehr Schnee rund um Weihnachten. Aber wir müssen auch dazu sagen, es war selten der Fall. Wir gucken uns das jetzt mal genauer an. Und wir müssen auch schon mal vorab enttäuschen. Auch dieses Jahr wird's bei den meisten in Deutschland nichts mit weißer Weihnacht. Es wird zwar kalt, aber bleibt trocken. Bei dir in Mönchengladbach knapp über 0 bis minus 5 Grad. Hier bei mir in Berlin sogar noch ein bisschen kälter und sonnig.
Tja. Immerhin, ich finde es besser als 12 Grad und Nieselregen an Heiligabend,
das
ehrlich
stimmt.
gesagt. Wir haben mal unser Wetterkompetenzzentrum der ARD gefragt. Die Kollegen sagen, zwischen 1940 und 1980 gab es etwa 45 Schneetage pro Winter, also auf ganz Deutschland gesehen. Und jetzt sind es nur noch 20, also weniger als die Hälfte.
Und 2010, da war der letzte richtige Schneewinter. Mhm. Und ich erinnere mich noch gut dran, das waren so minus 10 Grad in Berlin. Alle Kanäle waren zu, die Leute sind da drauf spazieren gegangen. Das war beeindruckend.
Das war anders, ne? Ja, ich erinnere mich auch. Ich habe damals noch Zivildienst gemacht. Ich war im Fahrdienst bei den Maltesern. Wir sind Heiligabend sogar noch durch den Schnee gefahren. Da lag richtig Schnee. Der Busverkehr, der war in Mönchengladbach auch schon eingestellt, weil es zu gefährlich war. Und ja, als wir dann irgendwann im Schnee stecken geblieben sind mit unseren Fahrzeugen, dann durften wir dann auch endlich irgendwann mal Feierabend machen. Ja.
Endlich. Ja. Also es war auf jeden Fall richtig schön. Weiß und still, ne, in der Stadt. Es ist ja immer wirklich richtig schön, weil der Schnee auch so viel Lärm schluckt. Ja, also ihr merkt schon, es ist auch vielleicht ein bisschen romantische Verklärtheit dabei, wenn wir über weiße Weihnachten reden. Aber fand ich sehr erstaunlich, in den letzten 100 Jahren gab es nur 10 Mal direkt an Heiligabend Schnee. Und das liegt am sogenannten Weihnachtstauwetter. Das ist ein Phänomen, das tritt jedes Jahr auf. Milde atlantische Luft strömt dabei vom Westen zu uns und bringt eben oft Regen mit. Das heißt, Weihnachten ist eigentlich gar nicht die typische Schneezeit.
Nee, und dazu kommt auch noch, klar, der Klimawandel. Es wird im Schnitt generell wärmer und dadurch wird die Wahrscheinlichkeit eben noch geringer, weiße Weihnacht zu erleben.
Okay, kein Schnee an Weihnachten. Haken dran. Aber hoffentlich schon alle Geschenke. Übermorgen ist wirklich schon Heiligabend, meine Güte. Und ich habe am Wochenende Leute in Brandenburg gefragt, wie gestresst sie so sind, so kurz vorm Fest.
Mittlerweile entspannt. Alles beisammen, alles organisiert, so wie es sein soll.
Super entspannt.
Weil alle Geschenke zusammen.
Selbstverständlich, da hat man das ganze Jahr für Zeit.
Entspannt. Alles durchgeplant.
Und bei Ihnen und alle Geschenke zusammen, ist Essen ist geplant?
Ich habe alles schon eingepackt, ich habe alles schon fertig.
Alles durchgeplant, alles eingepackt, alles wunderbar.
Was ist denn mit den Leuten in Brandenburg los? Die sind ja alle bestens vorbereitet, die Streber.
Ja, kannst du mal sehen.
Aber ich bin auch, ehrlich gesagt, mit Geschenken schon länger durch. Und die sind es ja, also die Geschenke, die uns oft den größten Stress machen, so kurz vorm Fest. Und uns interessiert, wie macht ihr das eigentlich? Also liebt ihr das Verschenken und beschenkt werden oder verweigert ihr euch komplett dem Kaufrausch vor Weihnachten? Erzählt mal gerne, schickt uns doch gerne eine kurze Nachricht, immer gerne auch als Sprachnachricht.
Ja, wie haltet ihr es mit den Geschenken zu Weihnachten? Denn morgen gucken wir auch mal aufs Schenken und wo das eigentlich herkommt. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr dabei seid.
Bis morgen. Denne. Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.